Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Michael Vollmann. Michael ist Mitgründer von nebenan.de und Gründungsgeschäftsführer der nebenan.de Stiftung. Nebenan.de sieht sich als Werkzeug für eine lebendige Nachbarschaft. Die Plattform unterstützt Nachbarn, sich im echten Leben miteinander zu verbinden. Wir starten das Gespräch damit, was Michael alltäglich motiviert.
Jeden Morgen motivieren mich meine zwei Kinder, aus dem Bett zu kommen. Das ist seitdem sind es meine zwei größten Antriebsfedern, weil es auch einfach die Perspektive nochmal ganz neu ausrichtet. Und ich habe letztens einen schönen Spruch gelesen. Wir haben die Erde nur von unseren Kindern geliehen. Und das gibt die Perspektive eigentlich ganz gut. Also wir sind hier nur zu Gast und die nächste Runde Karussellfahrer wartet schon. Und wie wollen wir eigentlich die Erde verlassen, um sie dann unseren Kindern zu übergeben? Und das klingt jetzt vielleicht schon so ziemlich altbacken. Ich bin dafür eigentlich noch viel zu jung. Aber sobald man Kinder hat, ändert sich da wirklich, also hat sich bei mir zumindest ein großer Perspektivwechsel ergeben. Und man denkt einfach wirklich nicht mehr nur ans Morgen, sondern auch ans Übermorgen und stellt sich einfach andere Fragen als vorher.
Okay, wenn wir nochmal zu diesem Punkt zurückgehen, also du hast gerade schon sehr tief reingesagt, hey, wir haben die Erde nur von unseren Kindern geliehen und generell einfach zu gucken, welche Verantwortung haben wir und wir sind hier nur Gast auf dieser Erde. Und wenn wir da vor dem Hintergrund von dem, was du gesagt hast, nochmal sagen, was ist es wirklich, was dich antreibt? Also was willst du, wo du sagst, was möchtest du voranbringen?
Wenn man so in die Geschichte guckt, dann einfach wahnsinnig privilegiert, eine großartige, friedliche, sehr wohlstandsreiche Phase erwischt hat. Und ja, mich motiviert, dass wir möglichst vielen Menschen in unseren Breitengraden, auch aber auch in anderen Breitengraden, eine Gesellschaft, eine Welt zurücklassen, die ihnen das Gleiche ermöglicht. Also vor allem friedvoll leben. Ja, jeder Mensch möchte ja letztendlich das Beste für sich und seine Nachkommen, das heißt eben Frieden, Wohlstand und einen Sinn im Leben. Und genau das, daran möchte ich arbeiten. Da kann man natürlich immer nur einen kleinen, bescheidenen Teil zu beitragen, ne? Aber jeder ist so ein Puzzlestück des großen Ganzen und das möchte ich möglichst gut und sinnvoll und effektiv ausfüllen, dieses Puzzleteil.
Und ein bisschen besseres Verständnis zu bekommen, warum das auch so zentral für dich ist, würde ich gerne mal ein bisschen so zurückgehen und zu schauen, was gab es für relevante Stufen in deinem Leben? Und stell dir mal vor, du schreibst ein Buch, vielleicht eine Autobiografie und überlegst das Inhaltsverzeichnis, die einzelnen Kapitel. Was sind so dort die Überschriften, die wichtigsten Phasen deines Lebens widerspiegeln?
Mhm. Genau, also da gab es auf jeden Fall eine sehr wohlbehütete Kindheit in einem oberfränkischen kleinen Dorf. Dann gab es den Zivildienstleistenden, der zum ersten Mal quasi ausgebrochen ist, um die große Welt zu sehen. In Chile habe ich den anderen Dienst im Ausland gemacht. Dann gab es so das Studium, Sprachen-, Wirtschafts- und Kulturraumstudien mit dem großen Traum, so in die Entwicklungshilfe zu gehen, wie den viele haben. Und dann gab es so den Berufseinstieg bei Ashoka und zuletzt gab es die eigene Mitgründung. Ja, das wären so die großen Kapitel. Und natürlich, wie gesagt, jetzt dann die Familiengründung, was ja auch nochmal ein ganz großes neues Kapitel ist bis heute.
Und wenn du mal in die Zukunft blickst, was sind so die nächsten 1 bis 2 Überschriften, die du gerne dann auch noch in dem Buch sehen würdest?
Genau, die nächsten 1, 2 Überschriften könnten sein eine weitere Gründung oder könnten sein, anderen Gründern dabei zu helfen, erfolgreich zu werden. So. Das sind so die 2 Überschriften, die ich mir sehr gut vorstellen kann. Allerdings mache ich mir im Moment tatsächlich gar nicht so die Gedanken über die nächsten Überschriften, weil ich noch viel zu sehr in den aktuellen Kapiteln stehe. Ne?
Wenn du jetzt mal vielleicht auf die letzten 6 bis 12 Monate zurückblickst, was sind so die wirklich wesentlichen Fragen, die du dir immer wieder stellst?
Also die letzten 6 bis 12 Monate waren ja eine sehr besondere Zeit. Ja, haben sich die Ereignisse überschlagen mit der Covid-Krise und Ja, also ich habe mir wirklich, so wie viele andere Menschen wahrscheinlich auch, immer wieder die Gedanken gemacht, wie können wir diese großartige Solidarität, die wir gesehen haben, ne, die wir ja auch zum Anfang der Flüchtlingskrise gesehen haben, wie können wir diesen Spirit eigentlich nicht nur als das Strohfeuer, das es ja manchmal ist, aufrechterhalten, sondern wie können wir daraus wirklich ein Lagerfeuer erst entzünden und vielleicht irgendwann einen Flächenbrand und auch irgendwie diese Wärme, diese Abwärme nachhaltig nutzen. Also um mal aus den Metaphern rauszukommen, wirklich, wie schaffen wir es, dass die Leute dabei bleiben und diese, ja, braucht es immer Krisen, um zusammenzurücken und um sich gegenseitig zu helfen, oder schaffen wir das nicht eigentlich auch in den normalen Zeiten und im Alltag? Ja? Und ich glaube, wir sind ja auch so eine Generation, die schon ja in einer Dauerkrise lebt. Ja? Also seitdem ich denken kann, sind wir immer permanent in irgendeiner Krise. Und das ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil es uns antreibt und früh aufstehen lässt und großartige Dinge bewegen lässt. Aber meine Frage ist so, die auf der Plattform von nebenan.de haben wir wirklich extrem viele Leute gesehen, die aufgestanden sind und gesagt haben, okay, jetzt ist der Tag, wo ich helfen möchte, ich möchte was geben und wo kann ich hiermit anpacken? Und genau diese Energie würde ich gerne zumindest zum Teil weiter transportieren können. Und ohne dass es diesen Backlash gibt, ja, den wir auch in der Flüchtlingskrise gesehen haben und den wir jetzt auch gerade in der Covid-Krise erleben, dass dann eben die wenigen lauten Stimmen das Ganze überlagern und dann eben sehr destruktive Kräfte die Bühne erstürmen und das Ganze wieder so ein bisschen rückgängig machen, gefühlt.
Und wenn du schon die Fragen geöffnet hast, was ist deine Meinung? Braucht es Krisen, damit wir dieses flächengreifende Engagement irgendwie schaffen können?
Ja, die Krisen sind richtig und wichtig. Ich meine, sind einfach immer nur Umkehrpunkte. Ja, man merkt, okay, Einbahnstraße oder falscher Weg, falsche Richtung, irgendwie so kann es nicht weitergehen. Und sie bedeuten meistens auch, dass man erstmal nicht so den Plan hat, wo es jetzt eigentlich hingehen muss. Ja, also immer so ein Element der Verlorenheit. Und das eröffnet jedes Mal wieder die Chance, innezuhalten und sich nochmal zu fragen, okay, was ist eigentlich mein Kompass? Wo ist eigentlich das Ziel? Und wie viel muss ich jetzt zurückgehen? Oder wo kann ich neu abbiegen, dass ich wieder in die richtige Richtung steuere? Und vielleicht sogar auf einem schnelleren Weg, mit einer höheren Geschwindigkeit. Und genau, ich glaube, wir haben alle gemerkt, wir waren wirklich extrem schnell unterwegs vor Corona, und ob das Einzelstimmen sind oder größere Studien, die da bestimmt rauskommen werden. Viele Leute waren total dankbar für diese Pause, für diese Verschnaufpause, um mal überhaupt wieder zu realisieren, wo lebe ich eigentlich und wie lebe ich, mit wem lebe ich im Umfeld. Und was heißt es jetzt eigentlich, wenn ich mal so 6 Wochen oder länger so eine Zwangspause verordnet bekomme? Ne? Was macht das mit mir? Und ich glaube, es war die größte aufoktroyierte Achtsamkeitsübung, die wir alle erlebt haben. Und leider sind manche da anscheinend echt völlig durchgedreht. Andere, die meisten, die große Masse, hat es aber, glaube ich, wirklich für sich total gut genutzt. Sei es, um mal die Wohnung und den Keller zu entrümpeln, sei es, um sich zurückzubesinnen und Oma öfter anzurufen, sei es, um die Nachbarschaft wieder zu entdecken und sich zu fragen, wo kann ich da eigentlich gerade anpacken und wem geht's da noch schlechter als mir und wie kann ich dem das Leben so ein bisschen versüßen. Und ja, da hat die Krise auch immer sein Gutes.
Ja, mir gefällt vor allem, was du gesagt hast, es ist immer eine Chance zum Innehalten. Und diesmal war es sogar wahrscheinlich nicht nur eine Chance, sondern einfach auferlegt. Jeder musste sich so ein bisschen zurücknehmen. Und es ist gleichzeitig ein oft eines, hey, es kann so nicht weitergehen, was dann einfach offensichtlich wird, dadurch die Möglichkeit viel greifbarer zu machen. Es kann auch anders sein. Also für mich ist ganz oft ein, ist die Chance in Krisen, andere Optionen aufzuzeigen oder zumindest zu sagen, ey, es muss anders gehen. Dass man sich erstmal wieder aus diesem, ja, wie es vielleicht oft so gesagt wird, diesen Hamsterrad ist, ey, immer weiter, sondern zu gucken, zu reflektieren, möchte ich überhaupt anders? Also geht es anders? Ich glaube, dafür ist es enorm, ja, gut. Und was waren für dich, vielleicht dadurch, dass du auch sehr speziell viele Insights hast in Bezug, nicht nur was ihr bei nebenan.de gemacht habt, sondern wenn es ums Engagement geht, bei extrem vielen Menschen, da bekommt ihr, glaube ich, da kann ich mir vorstellen, bekommst du ja ganz viel mit. Was hat dich vielleicht in dieser Zeit besonders überrascht?
Also überrascht hat mich, dass natürlich jeder diese Krise anders wahrnimmt, weil er anders betroffen ist. Ja? Und dass der Einzelhändler oder die Gastronomen, die quasi oder auch im sozialen Sektor, ja, die Jugendherbergen, die ganzen ganz klassischen Sozialunternehmen, die plötzlich wirklich in einer krassen Krise stehen, weil einfach ihre Einnahmen, auf die sie extrem angewiesen sind, von heute auf morgen auf null sind und das auch für unabsehbare Zeit. Da kann ich mir total vorstellen, dass es extreme existenzielle Ängste hervorruft und wirklich schlimm war oder auch noch ist, für die für einen ganz großen Teil des sozialen Sektors zum Beispiel auch. Vor allem, weil ja da der Fokus nicht so drauf war mit den Rettungspaketen und wir alle wissen, dass soziale Unternehmen oft dann einfach durch alle Raster durchfallen und gefühlt haben selbst die Künstler mehr bekommen als irgendwie die viele Sozialunternehmen. Ja? Und so, das ist der eine Teil. Und gleichzeitig, also wirklich parallel, gab es ja Sozialunternehmen und andere, die extrem davon profitiert haben, weil sie einen riesen Zulauf bekommen haben, eine riesen mediale Aufmerksamkeit, weil sie plötzlich so im Auge des Orkans standen. Wir haben zu diesen wenigen Privilegierten dazugehört, würde ich sagen. Und das war dann aber auf eine andere Art und Weise belastend, weil du natürlich A, eine große Verantwortung hast, aber B, auch wirklich gar nicht hinterherkommst, alle Möglichkeiten, die sich plötzlich auftun, dann wirklich zu verwerten, ne, und operativ auf die Straße zu kriegen. Und genau, diese Parallelitäten, also auch dann auf individueller Ebene, dass eben so viele, viele Leute in Zwangsurlaub geschickt wurden oder eben in Zwangsquarantäne, die wirklich zu Hause saßen und Däumchen gedreht haben und denen die Decke auf den Kopf gefallen ist, und andere, die ran mussten und fast in den Burnout gelaufen sind. Ja, also diese Gleichzeitigkeit von Bore-out und Burnout, das hat mich schon echt extrem überrascht. Und dass da kein einheitlicher Blick auf diese Zeit und diese Krise möglich ist, ist völlig klar. Und so würde ich mir auch die verschiedenen Antworten auf der Straße und in der Gesellschaft erklären.
Gibt es irgendwas vor dem Hintergrund dieser vielen Erfahrungen, die ihr gemacht habt, wo ihr sagt, hey, ihr macht jetzt irgendwas wesentlich anders?
Also wesentlich anders nicht, weil wir haben auch gesehen, dass die Systeme oder das System, die Plattform, die wir gebaut haben mit nebenan.de, wirklich funktioniert und so diese Grundfunktionalität im Sozialraum, in der Nachbarschaft, neue Menschen zusammenzubringen, da Vertrauen zu schaffen und eine Plattform zu schaffen, dass die sich gegenseitig erstmal finden. Dieses Matchmaking, dass man eben ja sucht und findet und sich dann gegenseitig hilft, das hat wirklich gut funktioniert. Was wir schon gesehen haben, was sich ganz klar aufgetan hat, ist, dass wir sehr viel mehr Hilfsangebote gesehen haben, ja, also Leute, die helfen wollten und sehr viel weniger Menschen, die nach Hilfe gefragt haben. Und da haben wir uns dann natürlich wirklich gefragt, okay, woran liegt es? Und da wurde relativ schnell klar, okay, das liegt vor allem auch daran, dass wir eben die Risikogruppe, also die hochaltrigen Menschen oder auch alten Menschen einfach nicht in der Masse erreichen, wie wir die jüngeren Menschen erreichen. Das haben wir dann versucht mit einer neuen Technologie, also einer Hotline, einer Telefonnummer wirklich, wo du anrufen kannst, ohne dich irgendwo anmelden zu müssen, anonym nach Hilfe fragen kannst. Aber ich glaube, da hing auch noch sehr viel mehr dran. Also zum Beispiel dieses Stigma, dass keiner in der Nachbarschaft um Hilfe fragen möchte. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen deutsch, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich auch in anderen Ländern so, man ist einfach lieber der Helfer und die Helfende als diejenige oder derjenige, der sich outen muss, dass er allein nicht mehr klarkommt. Und gegen dieses Stigma lohnt es sich, glaube ich, extrem anzukämpfen, weil ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir immer mehr in so eine Servicekultur reinkommen. Ne? Also wir fragen nicht mehr nach Gefälligkeiten, sondern wir können uns die Flughafenabholung per Uber bestellen, wir können uns die Klamotten waschen lassen, wir können uns die Essenslieferungen auch ans Bett holen und den Online-Einkauf und alles. Ja? Du kannst wirklich inzwischen alles online regeln und alles hat einen Price-Tag. Und warum soll ich dann quasi meine Freunde nach einer Leistung fragen, wo ich ganz genau weiß, was sie kostet oder kosten würde? Oder warum, noch schlimmer, warum soll ich jemanden, der neben mir wohnt und den ich gar nicht so richtig kenne, danach fragen? Das führt aber dazu, dass wir auch niemandem mehr etwas schuldig sind. Und ich glaube, das ist ein ganz großes ein ganz großer Merkmal und ein Bestandteil von guten Beziehungen und tiefergehenden Beziehungen, dass wir uns Dinge wieder schuldig sind und dass wir eben nicht so genau aufrechnen und wissen, hey Simon, du schuldest mir übrigens noch 10 Euro, weil ich habe dich da letztens zum Flughafen gefahren. Bei einer guten Freundschaft oder einer guten Beziehung denkt man nicht so. Ja, man denkt in die Zukunft. Mir ist die Beziehung zu dir viel wichtiger als irgendwie die Zeit und die Energie und das Geld, was ich da reinstecke, weil ich eine große Lebensfreude daraus kriege und weil ich weiß, wenn es mir mal schlecht geht, wenn ich mal Hilfe brauche, dann bist du genauso da für mich wie ich für dich. Und diese Beziehungen, ja, das ist genau das, was unserer Gesellschaft immer mehr fehlt, glaube ich, und woran ich eben mit nebenan.de und der nebenan.de Stiftung einen kleinen Beitrag leisten möchte, dass wir da wieder mehr von haben.
Total spannendes Thema und viele Sachen hängen damit zusammen. Für mich so als erstes, worüber du zum Schluss so gesprochen hattest, diese verschiedene Einstellung zu, ich sag mal, zu Beziehungen im Sinne von, der eine sagt, hey, wenn einer um was bittet, ist er schuldig und schuldet halt dem anderen was. Wobei andere auch einfach sagen, hey, es geht eher um die Beziehungen. Und da geht es nicht darum, es ist jetzt hier eins zu eins immer alles abgerechnet, sondern man tut einen Gefallen und weiß, dass es vielleicht nicht von der Person, sondern irgendwie einfach was zurückkommen wird. Und Adam Grant hat ja da das sehr, sehr ausführlich drüber gesprochen, auch das Buch Give and Take, zum Beispiel genau um diesen Aspekt. Ich glaube, darum ein wunderbares und tolles Thema. Für mich mega interessant, weil da kommt das dahinterliegende und vielleicht größere ist, für alle, die irgendeine Organisation aufbauen und etwas verändern wollen, stoßen ganz oft auf diese Herausforderung zu sagen, es gibt ein gewisses Mindset, vielleicht auch Sachen, was so ein bisschen in der Kultur verankert ist, was nicht unbedingt förderlich ist für das Ziel oder für die Vision, die man verfolgen möchte. Jetzt in eurem Beispiel einfach, viele scheuen sich davor, um Hilfe zu fragen. Und man kann jetzt natürlich irgendwie gucken, dass man technische Lösungen findet und die den Rahmen dafür eigentlich gibt. Aber oft ist ja, man müsste schaffen, dass mehr Menschen um Hilfe, die offensichtliche Hilfe brauchen, auch wirklich um Hilfe fragen. Darum, wie geht ihr dieses Thema an und zu schaffen, wie können wir im Prinzip, auch wenn es nur ein kleines, die Kultur ein bisschen verändern?
Mhm. Ja, das ist ein total spannendes Thema, weil ich meine, es ist so ähnlich wie mit der Failure-Kultur, ja, bei den in der Unternehmensgründungskultur, sage ich mal. Also wie die große Frage, wie wird es schicker, cooler, weniger tabuisiert, auch über deine Niederlagen zu sprechen? Ja? Das ist immer so das große Thema im Social Entrepreneurship oder im Unternehmertum. Und ich glaube, in der Nachbarschaftshilfe oder in der Nachbarschaftsarbeit ist wirklich diese Frage, wie kann es einfacher für den Einzelnen werden, um Sachen zu bitten, nach Sachen zu suchen, nach Sachen zu fragen. Und ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, wie man das den Leuten einfacher machen kann. Also erstmal so diese Positivformulierung, ja? Nicht über Einsamkeit sprechen, weil keiner möchte einsam sein. Auch nicht über alte Leute sprechen, weil keiner möchte alt sein. Ich auch nicht. Und keiner fühlt sich alt, glaube ich. Also wirklich nur die, die sich so schon total aufgegeben haben. Selbst meine Mutter fühlt sich noch nicht alt und es ist gut so. Und wenn du aber in die Statistik guckst, dann ist sie halt einfach alt. Und drum, da kann man viel mit Sprache machen. Also eben über Gemeinschaft sprechen, anstatt über Einsamkeit. Und wenn jemand Gemeinschaft sucht, dann klingt es einfach schon mal viel weniger schlimm, als wenn jemand einsam ist. Und also da kann man, wie gesagt, viel mit einfach wie man die Dinge benennt, wie man darüber schreibt. Da machen wir ganz viel mit Magazinartikeln, mit Blog-Einträgen, mit Bildsprache. Ja? Immer nicht unbedingt die Dinge durch die rosa-rote Brille malen und Instagram-Fake machen, aber schon so ein bisschen, weil die Leute haben einfach Lust, also schöne Sprache und schöne Bilder sind einfach sehr viel ansprechender. Ja? Und wir haben alle nur begrenzte Zeit und Ressourcen und was Spaß macht, da bin ich eher dabei. Also auch da bei der auf der Geben-Seite, ja, so Ehrenamtsrekrutierung, da wurde da ja schon wahnsinnig viel geforscht und quasi ausprobiert und ich glaube, da haben wir auch noch nicht, da geht auch noch wahnsinnig viel an Optimierung. Aber vor allem auf der Suche-Seite sind wir da noch sehr am Anfang, da gebe ich dir absolut recht. Und ich glaube, man kann die Leute so ein bisschen nudgen, ja? Also ich indem du sie ja beides abfragst, also was hast du zu geben und was fehlt dir vielleicht noch, dann fällt mir schon mal viel einfacher auch die was fehlt mir noch Seite auszufüllen, anstatt wenn ich jetzt quasi dich nur als defizitäres, zu helfendes Objekt irgendwie anspreche. Und genau, in diesem Bitte-Suche einfach die Leute immer beides gleichzeitig ausfüllen lassen. Das sind so diese total kleinen Hebel, die man aber im Design quasi in der Hand hat und so die Leute nochmal besser abholen kann.
Das heißt, die Art und Weise, wie wir fragen oder wie wir vielleicht auch den Rahmen geben, können wir es Menschen einfacher machen. Zum Beispiel um in dem Fall dann um Hilfe zu bitten. Und das andere, was du meintest, zu sagen, wie können wir vielleicht so ein bisschen das Bild, was Menschen zu bestimmten Themen haben, positiv verändern. Also die Art und Weise, wie wir darüber sprechen, zum Beispiel einfach Content kreieren, wo man dann schaut, hey, wie können wir das in ein, ich will nicht sagen rechtes Bild, aber so, dass es einfach förderlich ist und dass es zum Beispiel dann um Hilfe bitten, nicht als was Schlechtes angesehen wird, sondern vielleicht auch einfach eine gewisse Stärke ist und genauso, was ein großes Thema ist, Verletzlichkeit überhaupt zu zeigen, nach außen zu geben, das ist ja jetzt was Gutes zu sehen. Und vielleicht auch zu zeigen, würde mir spontan einfallen, dass um Hilfe zu fragen etwas völlig Natürliches ist, was Menschliches. Und jeder in seinem Leben braucht irgendwann auf jeden Fall Hilfe und ist auch einfach mal auf Hilfe von anderen, vielleicht sogar von Fremden, mal angewiesen.
Absolut. Und da geht natürlich auch viel mit Testimonials, mit Stories und mit Witz und Humor. Ja, ich glaube, das ist mal meine präferierte Art und Weise, weil der Bierernst kommt sowieso automatisch in unserem Land immer irgendwann mal dazu. Aber wenn du es den Leuten einfach aufbereitest und eben auch Leuten in den Mund legst, denen es ja genauso geht, also Testimonials, wie gesagt, Meinungsführern, die auch Schwäche zeigen und auch eben genau diese Seite an sich zeigen und aber in einer Art und Weise, wie es total sympathisch rüberkommt. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schlüssel da.
Lass uns mal ein bisschen umschwenken. Und zwar wirklich nochmal zurückgehen. Du hast ja so ein bisschen die einzelnen Phasen deines Lebens erzählt und ich würde gerne mehr darüber erfahren, mehr über dich. Und du meintest ja auch, du hast in Chile warst, glaube ich, hast erstmal Zeit verbracht und hast gesagt, der nächste Phase war bei Ashoka. Im Prinzip, Berufserfahrung, wo du ja auch viele, viele Jahre warst. Was hat dich dazu gebracht, überhaupt von, sag mal, relativ am Anfang in diesen sozialen Sektor reinzugehen? Und von da war ja nicht im Ansatz so, ich will mal sagen, populär, wie er jetzt ist. Vor allem der Ansatz, wie, wenn es darum geht, andere Menschen zu befähigen. Nicht zu sagen, hey, wir machen eine Non-Profit und probieren irgendwie Spenden einzusammeln, sondern zu gucken, okay, wie können wir systemisch sogar was verändern, wo. Ich finde ja Ashoka auch einer der ersten wirklich Großen, die das weltweit vorangebracht haben. Also was hat dich dazu gebracht? Wie kam es dazu, dass du bei Ashoka eingestiegen bist?
Zunächst muss man, glaube ich, verstehen, wie gesagt, dieses kleine Dorf im Oberfränkischen ist halt wirklich so diese noch heile Welt. Viel im Wald rumgestromert, dann bei den Pfadfindern gewesen. Und dann aber auch dieser sozialen Enge irgendwann mal in der Pubertät oder ja einfach entfliehen wollend, habe ich mir so das Ziel gesetzt, ich möchte so weit weg wie möglich oder zumindest in ein Lateinamerika hat mich immer angezogen wegen Spanisch. Und für mich war klar, dieser Dienst im Ausland, als ich den dann die Möglichkeit entdeckt hatte, heute heißt es ja weltwert, ja, gibt es ja immer noch, wird großartig gefördert, war für mich klar, okay, das ist, das möchte ich machen. Und dort habe ich dann natürlich viel über lateinamerikanische Geschichte gelesen, immer auch, das ist ja immer zu sehen im die jüngere Geschichte dort auch im Kontext des Kalten Krieges. Also viel so diese Systemfrage. Ja? Wir sind aufgewachsen und haben das einfach als reine Lehre mitbekommen, dass das kapitalistische System hat gewonnen. Ja? Das ist das schlechte System, was wir haben, aber das ist halt das Einzige, was funktioniert. Und haben auch diesen Wettbewerbsgedanken und alles, was damit einhergeht, einfach so ungefiltert in die Muttermilch mitbekommen. Und es hat bis hin, dass man eben sich Sorgen gemacht hat um die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt und so weiter. Ja? Also das liegt ganz, ganz tief in unserer Erziehung und wie wir heute denken, zumindest in meiner. Und in Lateinamerika gab es dann eben immer diese Gegenentwürfe. Also Sozialismus ist da einfach in gewissen Schichten, in denen ich da unterwegs war als Zivildienst, immer noch wahnsinnig on vogue und dem trauert man so hinterher. Ich will es überhaupt nicht verteidigen. Ich meine, was da gerade in Venezuela abgeht, unter dem Namen des Sozialismus oder auch was generell in der Geschichte damit betrieben wurde, ist ja eine ganz andere Sache. Mein Punkt ist, ich habe mich immer gefragt, wie denn eigentlich die Welt zum Besseren zu verändern wäre, systemisch, und kam nach langer, langer Feldforschung für mich sozusagen zu dem Ergebnis, also so wie wir es im Moment machen, mit damals war ja wirklich so der Freihandel das Rezept der Stunde, was dazu geführt hat, dass die ganzen lateinamerikanischen Staaten sich wahnsinnig verschuldet haben und dann in super krasse Abhängigkeiten geraten sind. Und in Chile kann man das eben par excellence betrachten, was passiert, wenn die Chicago Boys eben der Regierung aufdrücken, dass vom Bildungssystem bis zum Leitungswasser alles neoliberalisiert, durchprivatisiert ist und eben 1% der Gesellschaft eigentlich ja über 80% des Landes besitzen. Ja. Und dann habe ich mich einfach sehr viel beschäftigt im Studium mit der Geschichte Lateinamerikas, dem Kalten Krieg, den Systemkonflikten und kam dann so zur Einsicht, okay, das ist auch Sozialismus und ganz Marx hat zwar in seiner Kritik recht, aber alles, was wir daraus, also was die Menschen dann danach folgend daraus gemacht haben, war kein Deut besser. Und aber das neoliberale System mit dem bisschen Entwicklungshilfe, was quasi auch noch Wirtschaftsförderung im Ausland ist, kann es jetzt irgendwie auch nicht sein. Unternehmertum hat mich einfach immer sehr angesprochen, weil es eben die Verantwortung auf den Einzelnen dann auch wieder nicht in letzter Konsequenz zurückspielt, sondern einfach diese anerkennt und dadurch so eine Empowerment-Komponente hat und eben sagt, jeder Einzelne kann aufstehen und kann was machen. Und ich glaube, ich bin ein sehr pragmatischer Mensch und es hat mich sehr angesprochen. Und dann habe ich mich ja einfach schon sehr früh gefragt, okay, hier Schumpeter, Small is Beautiful, so diese SME-Idee, ja, Small and Medium Enterprises, diese Schönheit der kleinen und mittelständischen Unternehmer, und dass sie sich selber tragen können und gute Arbeitsplätze schaffen. Wie kann man dieses Konzept eigentlich auf den sozialen Sektor übertragen? Also oder für gute, größere Zwecke einspannen als den Profit allein. Und dann bin ich so auf, genau, genossenschaftliche Modelle gestoßen und das alles, was es damals, es gab es ja damals auch schon alles, es hieß halt einfach nur anders, Gemeinwohl, Ökonomie und so weiter, die Vorläufer und die Sozialwirtschaft. Und dann kam dieser Rising Star, dieses Buzzword, englisch klingend, Social Entrepreneurship, David Bornsteins Buch, How to Change the World, habe ich dann auch hier verschenkt. Das waren so prägende Literatur. Und dann habe ich eben recherchiert, Ashoka gab es vor allem in den USA, in einigen anderen europäischen Ländern schon, in Deutschland noch nicht. Und dann ergab sich, dass ich während meines Studiums, also während ich mich damit befasst habe, quasi Ashoka in Deutschland das erste Büro aufgemacht habe. Und dann habe ich die quasi nicht mehr in Ruhe gelassen, bis sie mir einen Praktikumsplatz angeboten haben. Genau, und so kam ich zu diesem Konzept. Sorry für die etwas lange und ausschweifende Antwort.
Nein, mega gut. Was ich daran spannend finde, offensichtlich ganz oft beobachte ich, dass viele irgendeine bestimmte Erfahrung gemacht haben, auch jetzt in der Kindheit oder jetzt in relativ jungen Jahren, die sie in eine bestimmte Richtung gebracht haben. Bei dir war es ja offensichtlich aber erstmal so, dass du gesagt hast, du hast in sehr behütetem Umfeld, warst du, hast dich dann aber ganz bewusst entschieden zu sagen, okay, du möchtest mal komplett etwas anderes erleben und hast dort dann Erfahrung gemacht, hey, alles funktioniert nicht so, vielleicht auch einfach diesen krassen Kontrast gesehen und dadurch diese Erfahrung gemacht, zu sagen, hey, es muss auch was, nicht nur von den Menschen, sondern auch definitiv von dem System, von dem Umfeld einfach einen großen Beitrag zu leisten und dich dann immer mehr damit beschäftigt, immer tiefer gegangen. Ja, dich erstmal mit verschiedenen Büchern, mit verschiedenen Themen, wahrscheinlich auch mit verschiedenen Menschen auseinandergesetzt und dann kam irgendwann einfach zur richtigen Zeit, dass Ashoka dann auch in Deutschland was aufgemacht hat. Und ohne vielleicht zu tief dort reinzugehen, du warst viele Jahre dort, was ist so ein, zwei der wesentlichen Sachen, die du davon mitgenommen hast? Vielleicht eine der wertvollsten Erfahrungen dieser Zeit?
Die wertvollste Erfahrung war, glaube ich, dass man wirklich etwas von absolut null, was man darauf aufbauen kann, wenn man dranbleibt und eben die Mitstreiter findet und es dann wirklich strategisch angeht. Ja? Also ich weiß noch, am Anfang haben wir ja für die ersten Ehrungen der Ashoka Fellows haben wir kaum eine Location in München bekommen, weil alle dachten, wir sind irgendwie eine Sekte. Ja, und keiner wollte uns irgendwie die prominenten Locations vermieten und schon, wir wollten ja mal pro bono haben auch noch, noch besser. So, und der Weg, den die Idee und die Organisation bis heute da gegangen ist, ist einfach wahnsinnig beeindruckend. Und mein größtes Learning war, es sind immer die Menschen dahinter. Ja, natürlich brauchst du ein überzeugendes Konzept und du brauchst eine gute Idee, aber mindestens genauso wichtig sind einfach die handelnden Personen, weil die bringen wieder weitere kluge Köpfe und schaffen es, andere davon zu überzeugen, mit dran zu bauen und eben dieses Kollaborative anstatt Konkurrenz zu denken, das war eben in der DNA von Ashoka von Anfang an drin. Und eigentlich hat Ashoka nur ein Netzwerk aufgebaut von Gleichgesinnten und hat durch erstmal, also ganz am Anfang wirklich nur mit, um so den Prototypen eine Bühne zu bauen und an denen ein neues Konzept zu erklären. Das war der Job, ja. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert, ja, weil eben die Zeit dafür reif war, weil diese Welten, die so viele Synergien haben, da nebeneinander existiert haben und letztendlich hat Ashoka da einfach viele Silos aufgebrochen. Ja. So, das sind so die Learnings, und ich glaube, das kann man auch für jedes Projekt sich überlegen, wie sehr glaube ich an die Idee, aber vor allem auch, wie sehr glaube ich und vertraue ich meinem Team oder den Leuten, mit denen ich es mache. Und da sollten einfach wirklich wenig Zweifel bestehen.
voll gute Punkte. Einerseits diesen, nicht nur den Fokus auf die Idee oder auf das Konzept zu legen, sondern hey, wer steckt als Mensch dahinter? Letztendlich sind es Menschen, die Veränderung vorbringen und nicht irgendwie Ideen. Also dann auch vielleicht im Umkehrschluss zu gucken, okay, wie können wir Menschen fördern, Menschen befähigen zu irgendwelchen Sachen. Ich glaube, das ist ein sehr interessanter Punkt. Und das Zweite, was du meintest, vielleicht, wenn man Menschen unterstützt, wie kann man ein Konzept, vielleicht auch irgendwie was Neues, zum Beispiel Social Entrepreneurship, aber generell Richtung Changemaking, System Change, wie kann man das nicht nur als Idee erklären, sondern idealerweise gleicht es an, ich sag mal, Use Cases, also Menschen finden, die das irgendwie probieren schon umzusetzen und dann daran gleich die ersten Erfolge sehen. Das ist, glaube ich, viel, viel besser, das dann um ein Konzept in die breite Masse einfach reinzubringen, als einfach nur zu sagen, hey, ich habe hier eine Idee und so funktioniert's.
Ja, absolut. Und auch diese Idee in den ganzen verschiedenen Sprachen zu erklären. Ne? Also und damit meine ich jetzt nicht nur Englisch und Deutsch, sondern ich meine vor allem, natürlich musst du jemanden von McKinsey oder von einer großen Bank in diesem Sektor erklärst du die Idee ganz anders, weil du einen ganz anderen Starting Point hast. Ja? Du fängst wo ganz anders an, du musst ganz andere Logiken und Vokabulare verwenden, als wenn du mit jemandem aus dem Sozialsektor sprichst. Oder aus der Politik. Ja, und das finde ich bis heute eigentlich interessant, diese Übersetzungsleistung. Also ich glaube, ich bin auch da, sehe ich auch meine Stärken genau eben an diesen Schnittstellen und diesen kulturellen Übergängen, diese Übersetzungsarbeit zu leisten. Weil oft, glaube ich, meinen die Leute dann sehr ähnliche Dinge, aber sie sagen oder ja, verwenden eine ganz andere Sprache darüber. Und genau da entstehen dann eben die Missverständnisse oder man entdeckt eben die Gemeinsamkeiten. Und es gibt diese großartige NGO, auch die jetzt auch gerade in Deutschland startet, More in Common, die eben auch sagt, wir müssen den Leuten wieder zeigen, was sie alles gemeinsam haben. Ja, also ich glaube, wir leben in Zeiten, wo wir viel zu sehr durch die Individualisierung und durch die politischen Lager und so machen, legen wir vor allem immer den Fokus auf die Differenzen und die Konflikte und das, was uns trennt. Aber wir vergessen eigentlich, dass uns so unglaublich viel eint und dass wir so wahnsinnig viel gemeinsam haben und dass wir selbst mit der entferntesten Personen, die nebendran wohnt, wahnsinnig viel teilen. Und das galt eben auch immer für diesen Business-Sektor und dem sozialen Sektor bis heute. Ja, wenn man mal hinter die Wörter guckt, was sie damit meinen, dann liegen die nicht weit auseinander. Ja, also jedes kapitalistischste Unternehmen will ein Problem lösen. Ja, möchte Menschen einen Need erfüllen. So, und natürlich gibt es da viele Differenzen im Wie und bei den externen Effekten, die dabei auftreten und so weiter. Aber man muss vor allem erstmal da anfangen, was man gemeinsam hat, um da ein gemeinsames Verständnis aufzubauen und dann eben sich von da aus weiterzuarbeiten und Brücken zu bauen. Mhm.
Ich habe das Gefühl, jetzt kommen gerade ganz, ganz viele wirklich gute Learnings, Erfahrungen aus vielen, vielen Jahren irgendwie so hoch, auf die wir gar nicht so eingehen und denen im Prinzip gar nicht so gerecht werden. Ich finde es total klasse, was du sagst. Einerseits diese Übersetzungsarbeit zu leisten, weil es reicht nicht einfach nur Menschen zusammenzubringen und sagen, hey, ja, jetzt seid ihr hier und macht mal, sondern es gehört deutlich mehr dazu. Und oft ist es zu gucken, wenn zum Beispiel aus verschiedenen, komplett unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Sprachen gesprochen werden, so wie du meintest, im Sinne von jemand auch jetzt heutzutage aus dem Social Entrepreneurship Bereich oder vielleicht generell auch ja aus dem sozialen Impact Bereich und andererseits noch wirklich aus einem sehr stark vielleicht konventionellen Wirtschaft, dann ist es einfach ein Clash von Kulturen und Verständnissachen. Also einfach zu gucken, wie kann man dort Verständnis, die gleiche Sprache bringen und diesen anderen, wie können wir es schaffen, Gemeinsamkeiten besser aufzuzeigen. Und mit dem Ziel natürlich, mehr Verständnis, mehr Empathie für den anderen zu bekommen und ein gemeinsames Zugehörigkeitsgefühl zu bringen. Dass es kein Gegeneinander ist, sondern hey, wir sind alle eigentlich auf der gleichen Seite. Und oft meinen wir sogar auch ähnliche Sachen und wollen ähnliche Sachen. Wir haben ähnliche, vielleicht sogar die gleichen Ängste, Fürchten und genauso Wünsche.
Absolut. Und da ist es eben, ja, ich glaube, da müssen wir mehr und mehr zu so einem Accounting-System kommen, was einfach greift. Ja? Also diese berühmte Triple Bottom Line oder was es alles für Ansätze gibt, Shared Value und so weiter, habe ich mich auch viel und lange mit befasst. Also wir haben jetzt von nebenan.de auch unseren ersten Wirkungsbericht rausgegeben, weil wir einfach, ja, das ist ja immer eine Lernübung. Ne? Du tastest dich da ja ran. Der ökonomische Impact ist immer am leichtesten zu messen, einfach weil wir da auch als Gesellschaft und als System die längste Erfahrung drin haben. Ja, da das haben wir optimiert bis zum geht nicht mehr. Und bei der Wirkungsmessung, ja, ist es natürlich wesentlich diffuser und schwieriger. Aber wir haben uns auch noch auf viel weniger Konsens geeinigt. Ja? Also was kann man eigentlich wie ins Accounting mit einziehen und was kann man und darf man wie messen? Da stehen wir am Anfang, aber es heißt nicht, dass es nicht wichtig ist. Und also auch da beneide ich immer so ein bisschen die Leute, die im Environmental Sektor arbeiten. Also ich glaube, da fließt gerade unheimlich viel wahnsinnig wichtige Attention in diese grundlegende Arbeit, den Klimawandel erstmal zu verstehen, die Effekte zu verstehen und dann sich aber auch so auf Währungen zu einigen. Und CO2, ja, oder die Treibhausgase generell, da hat man einfach einen echt guten Hebel, den man auch messen kann und dann wird es handhabbar. So die Themen, die mich vor allem auch noch interessieren, eben diese gesellschaftlichen, also eine funktionierende Demokratie, ja, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Solidarität, Hilfsbereitschaft, Engagement, das sind immer so große Themen, aber wie kannst du sie eigentlich Hard Fact messen? Und auch da gibt es natürlich super Democracy Index und so weiter, ja, also großartige Arbeit, die da geleistet wird, aber wenn man das mal vergleicht mit den wissenschaftlichen Ressourcen, die da reingeflossen sind in die finanzielle Buchhaltung oder auch in den Climate Change, ist es natürlich lächerlich wenig. Und es gibt gute Ansätze mit Social Capital und Bridging und Bonding und all diesen Konzepten, aber es ist schon noch sehr holzschnittartig. Und jetzt war dieses große Special in der Zeit, was hält Gesellschaften zusammen und wie lässt sich Solidarität messen und so. Und auch da wieder, ich hab gemerkt, es gibt da einfach noch viel zu wenige wissenschaftliche Messungen dazu, dass ich einfach sagen kann, okay, als nebenan.de haben wir jetzt wirklich so und so viel dazu beigetragen, ne, das ein Stück besser zu machen. Und erst dann wird's wirklich messbar und erst dann weißt du eigentlich, wie gut deine Arbeit ist, die du leistest und ob du auch über die Jahre besser wirst. Ne? Und das ist natürlich so die große Kunst. Also wir messen nicht nur allein des Messenwillens, sondern wir messen auch wirklich, damit wir über Zeit Vergleichswerte sammeln und eben uns da selber so ein bisschen kontrollieren können und uns fragen können, so wurden wir nur größer, wurden wir nur mehr oder wurden wir auch qualitativ besser?
Ich glaube, das ganze Thema Wirkungsmessen, was du ansprichst, so ein riesengroßes Thema, was ich mir vorstellen kann, in der nächsten Zeit auch noch immer ja einfach größer und relevanter wird. Du meinst ja schon, erstmal um vielleicht auch selbst als Organisation festzustellen, okay, ist es überhaupt sinnvoll von dem, was wir machen? Bringt es überhaupt was, um einerseits besser zu werden, aber vielleicht auch das überhaupt erstmal diese grundlegende Frage zu entscheiden, denn oft denkt man es, es ist so einfach, so offensichtlich, aber die Frage, ist es das? Und dann vor allem vielleicht auch abzuschneiden, gibt es vielleicht Alternativen, die deutlich besser wären oder welche verschiedenen Bereiche, man macht ja selten nur eine Sache, auch bei euch gibt es sicherlich sehr, sehr viele verschiedene Aspekte und zu gucken, welchen davon ist jetzt bringt vielleicht gar nichts oder auf welche Sachen sollten wir uns viel, viel mehr zu fokussieren. Und du hast gerade schon die Herausforderung besprochen, sagen, es gibt sehr wenig Grundlagen, sehr wenig Standards, anders wie in anderen Bereichen, gerade in der Wirtschaft, auf die, ja, wie man es misst, aber vielleicht auch was man misst. Wie begegnet ihr diese Herausforderung? Und jeder muss ja irgendwie erstmal den ersten Schritt machen, zu gucken, okay, wir probieren erstmal überhaupt Sachen zu messen, für uns vielleicht Standards zu finden.
Genau, also ich meine, ganz so stimmt es natürlich auch nicht. Also die auf großer Ebene hat sich die UN ja geeinigt auf die SDGs, ja, und die geben schon mal einen großartigen Rahmen vor. Da kann man jetzt natürlich immer dran kritisieren und so weiter, aber das ist ja schon mal einfach ein super Frame und Rahmen, der gesetzt ist, auf dem man aufbauen kann. Ja, auch da haben wir uns dran orientiert und haben uns erstmal gefragt, okay, wo verorten wir uns in diesen Sustainable Development Goal Set, und haben dann relativ schnell unser Kästchen gefunden mit dem Goal 11, quasi so Living Communities, Urban Cities, und haben dann geguckt, okay, wie was gibt's da für Faktoren, die darauf einzahlen? Wie messen da andere, die in dem Feld arbeiten, ihren Impact? Und dann kamen wir eben auf 15 Ziele letztendlich, die wir runtergebrochen haben, die wir uns anziehen möchten, ja? Und die wir als unsere Themen quasi definiert haben. Und das ist ja, 15 Themen sind ja auch, ist einfach eine riesige Bandbreite. Ja, das liegt jetzt daran, dass eben das Thema Nachbarschaft oder Local Communities natürlich ein Querschnittsthema ist, was über wahnsinnig viele Themenfelder drüber spannt. Und das macht es nicht unbedingt einfacher, aber weil du eben sagst, wie du sagst, so dieses Thema Fokus immer wieder aufkommt. Und gleichzeitig haben wir auch immer gesagt, wir sind eben kein Vertical, sondern wir bauen hier so eine horizontale Plattform auf, an die dann im besten Fall irgendwann mal ganz viele Verticals andocken können. Ja? Und das ist natürlich immer ein bisschen größenwahnsinnig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn es gelingt, ist es wirklich kann es eine sehr relevante Infrastruktur werden. Und gibt es einfachere Ideen, die sich schneller umsetzen lassen? Ja. aber wir glauben eben, dass es auch diese Moonshots braucht, um weiterzukommen.
Mit Stahl bei dir. Du hast gerade schon auch nochmal Fokus gesprochen, die Herausforderung. Das ist wahrscheinlich von so gut wie jeder Organisation einfach eine sehr, sehr große Herausforderung zu sagen, ey, worauf fokussieren wir uns? Weil man kann so viele Sachen machen und gerade wenn man so ein riesengroßes Problem wie ihr angehen wollt, was einfach so komplex ist. Was hilft dir dabei, gute Entscheidungen zu treffen und dich auf bestimmte Sachen zu fokussieren?
Ja, also ich glaube, es ist sehr viel, also das Timing ist alles. Ja? Man muss sich immer fragen, natürlich hat man eine unendlich lange Liste an Problemen und also ob das jetzt gesellschaftliche Probleme sind, auf die man sich fokussieren will, oder aber auch einfach, wenn man dann angefangen hat, projektinterne Probleme. Ja? Und sich da einfach immer zu fragen, okay, was ist einfach das wichtigste und das dringendste Problem, was wir jetzt als nächstes lösen müssen, weil es sonst nicht weitergeht. Also einmal diese ganz Step-by-Step, und es braucht einen langen Atem und Geduld. Und Unternehmer sind, glaube ich, wirklich alles andere als geduldige Menschen. Und genau das ist die wahnsinnig schwierige Aufgabe, sich da selber zu disziplinieren und eben zu sagen, nein, ich springe jetzt nicht schon 5 oder 10 Schritte weiter, weil das dann eigentlich so das spannende Ziel ist, wo ich mal hin will, ja, und das dann das inhaltlich die eigentliche Frage jetzt nicht beantworten möchte, sondern man muss sich dann wirklich sagen, nein, ich muss jetzt erstmal einen AB-Test machen, wie unser Einladungshandzettel noch einen Tick besser funktioniert. Ja? Und dann musst du einfach Schritt für Schritt, wie kriegst du erstmal überhaupt ein Minimal Viable Product raus, wie findest du überhaupt raus, dass da sich 2 Leute für interessieren, wie findest du dann raus, dass sich dann auch 2000 Leute für interessieren, dass die wiederkommen auf die Plattform, dass sie da auch bleiben und dass sie was beitragen. Also genau, man muss ja wirklich am Anfang einfach alles erfinden. Und also vom Logo bis zur Rechtsform, bis zu den Prozessen und so weiter. Und da sich immer wieder, wie gesagt, zu fragen, was muss passieren, damit es morgen weitergeht? Weil man sonst sehr schnell eben sich schon, also Probleme anzieht, die erst 3 Schritte down the road eigentlich dran sind.
Hm. Also vor allem erstmal immer diese Vision, eine feste, klare Vision zu haben. Wo möchte man hin? Aber gleichzeitig genug Geduld und einen langen Atem aufzubringen, zu sagen, okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Nichts probieren zu überspringen, sondern zu sagen, ja, alle nötigen Schritte auch wirklich in der richtigen Reihenfolge zu machen.
Ja, es gibt einfach keine Shortcuts, also meistens. Ja. So sehr man sich wünscht, alles hacken zu können und so, aber man muss da einfach die nötige Detailverliebtheit mitbringen. Ja? Und wenn man das selber nicht ist, also ich bin es überhaupt nicht, ich bin viel zu ungeduldig und viel zu ungenau, dann braucht man Leute im Team, die genau das können.
Lass uns nochmal zurückgehen. Du meintest, du hast ja längere Zeit dann bei Ashoka gearbeitet und irgendwann kam der Moment zu sagen, hey, du möchtest was Eigenes gründen. Wie kamst du der Gründung von nebenan.de und vor allem, warum das? Denn du hast ganz viele Erfahrungen gemacht. Ich kann mir vorstellen, du hast ganz viele Sachen erstmal gesehen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und da gibt es ganz viele Optionen. Es gibt ja ganz viele andere Probleme. Du hättest in sehr, sehr viele verschiedene Richtungen gehen können. Also wie kam es dazu, dass du genau das gegründet hast?
Ja, das ist also Ashoka ist ja so ein großartiger Ort und eine wahnsinnig privilegierte Position, die ich da inne hatte, weil man eben diese so wahnsinnig viel sieht oder sehen darf, diese Vogelperspektive einnehmen darf auf der Metaebene, die meiner Meinung nach sehr privilegiert ist. Ja? Und da runter zu steigen dann eben sich operativ die Hände schmutzig zu machen, das war schon sehr schwierig. Und ich habe die besten Sozialunternehmer und Sozialunternehmerinnen, die ich gesehen habe, waren immer Menschen, die einen biografischen Bezug zu dem Problem hatten, das sie angegangen sind. Also sei es eine blinde Schwester oder ein Arztjob, der ihnen dann bei Neugeborenen ganz im System, im Krankenhaussystem ganz krasse Insights gegeben hat, was da falsch läuft. Also so super detaillierte Einblicke und Spezialisten, Blickpunkte, die ich nicht hatte. Ne? Und ich habe mich immer gefragt, so okay, wer bin ich, um mir anzumaßen, dass ich da jetzt irgendwie mit einer tollen neuen Lösung für irgendwas auftreten kann? Und gleichzeitig habe ich mich einfach mit wahnsinnig vielen Menschen ausgetauscht und habe natürlich in meinem Sektor viel gesehen, ja, und auch viel gesehen, was nicht funktioniert. Und ich nenne es mal die letzte Meile in der lokalen Kommunikation. Ja, also du hast auf der einen Seite diese immer größer, also gefühlt immer größer werdenden globalen Probleme, die aber oft nur in der ganz lokalen Ebene handlungsfähig werden. Ja, also der Klimawandel ist viel zu groß für uns alle, um ihn überhaupt halbwegs zu verstehen und geschweige denn zu glauben und was dagegen zu tun. Es wird ja nur handlungsfähig, wenn wir bei uns anfangen, und dann eben auch auf lokaler Ebene vielleicht noch andere Menschen durch Projekte und so zum Mitmachen begeistern. Ja? Und ich habe wahnsinnig viele dieser super lokalen Projekte gesehen, die tolle Arbeit leisten. Die hatten aber alle das Problem, dass sie eben zu wenige Leute erreicht haben, dass sie wahnsinnig viel Geld und Ressourcen aufwenden mussten, um das auch nur in einer Nachbarschaft bekannt zu machen. Ja? Kamen wir dann eben immer wieder auf den Punkt, warum gibt es eigentlich nicht die Infrastruktur, dass ich in meinem Haus, in meiner Straße, in meinem Blog eine E-Mail runterschreiben kann? Das ist völlig absurd. Ja? Also diese ganzen tollen technologischen Möglichkeiten des World Wide Web, ja, mit kostenloser Videotelefonie mit 5 Ländern, hat unheimliche Blüten getrieben. Und wir sind wahnsinnig übervernetzt mit Freunden, in wo wir schon über dem hingereist sind. Aber ich kann dem Nachbarn oder der Nachbarin keine elektronische Nachricht schreiben. Und das haben wir wirklich als infrastrukturelles Problem gesehen und gleichzeitig dachten wir uns, okay, so viele NGOs würden davon profitieren oder lokale Initiativen oder auch nur Privatpersonen, wenn es das denn gäbe. Und genau, so es war vor allem mein Bruder Christian, der da schon 2013 mit der Idee schwanger gegangen ist, weil er eben sich gerade ein Haus gekauft hatte und gemerkt hat, okay, ich wohne jetzt schon echt lange hier und kenne kaum Nachbarn beim Vornamen und fühle mich immer noch total fremd und was kann ich denn eigentlich dagegen tun? Und dann einfach losgezogen ist und E-Mail-Adressen für einen E-Mail-Verteiler eingesammelt hat und total erstaunt war, wie viele Leute ihm nicht nur freiwillig diese E-Mail gegeben haben, sondern gesagt haben, ah ja, endlich, macht das mal jemand und ich hatte das auch schon immer vor, aber kam irgendwie nie dazu und so. Ich meine, es haben Leute ganze Bücher darüber geschrieben, was passiert, wenn man seinen Nachbarn Kuchen bringt. Es kommt einfach wahnsinnig viel zurück und es gibt einem wahnsinnig viel. Und dann hat er irgendwann mal mit einer Open Software, also so Forum Software da angefangen, für seine Straße das zu machen und wurde dann von immer mehr Leuten angesprochen, ob er das nicht auch für ihre Straße machen kann und so weiter. Und so kamen wir dann wirklich drauf, okay, da muss mehr dahinter sein. Haben dann auch nach USA natürlich geguckt, ob was es da in der Richtung gibt. Ja. Da auch gebenchmarkt ganz viel natürlich und 2013 waren wir dann schon fast so weit, dass wir gesprungen wären in die Gründung. Und irgendwie waren wir alle noch nicht so richtig weit. Also wir haben das Team nicht so ganz gefunden. Die Investoren haben noch nicht so richtig gebissen. Und bei mir war irgendwie auch noch die Handbremse drin, weil ich gerade bei Ashoka noch mal mehr auf die internationale Ebene gewechselt hatte. Und es einfach immer besser wurde. Ja, also ich durfte immer tollere Social Entrepreneurs aus exotischeren Ländern zu noch besseren Programmen einladen und es war da richtig im Flow. Genau, aber nachdem ich das dann 2 Jahre nochmal gemacht hatte, 2015, war dann auch irgendwie klar, okay, die Lernkurve auch da flacht ab und es gibt tolle Leute, die das mir nachfolgend weiter tun können. Ja, also es ist ja auch mal so eine Frage, kann man das in gute Hände übergeben? Und als dann nicht nur mein Bruder gesagt hat, okay, ich will das jetzt gründen, sondern eben auch noch der Ashoka Fellow Till Behnke, ne, einer der ersten Fellows, die ich quasi mit ausgewählt habe und einer, zu dem ich schon lange immer hochgeguckt habe, bewundernd, als der dann gesagt hat, ich muss da auch dabei sein, ja, war für mich klar, okay, das ist der Moment, der nicht so schnell wiederkommen wird. Da muss man jetzt entweder schnell springen oder man verpasst halt im Moment. Und das habe ich aber auch gebraucht, ja. Ohne das wäre ich wahrscheinlich heute noch bei Ashoka, weil es ist einfach ein großartiger Ort mit großartigen Menschen und tollen Ideen.
Voll spannend auch. Danke für den Einblick. Ich finde es ganz viele verschiedene Sachen, über die wir schon davor gesprochen haben, die du so ein bisschen erwähnt hast, haben dich daran auch für mich so gezeigt, ne? Auch wie du erstmal meintest, wie wichtig es oft ist, so einen persönlichen Einblick oder zumindest irgendwie betroffen zu sein von den Problemen. Nicht, dass es notwendig ist, aber ganz oft ist es so und oft ist es sehr, sehr hilfreich. Und in dem Fall einfach dann dein Bruder, der einfach eigene Erfahrung gemacht hat und dieses typische erstmal selbst irgendwie probiert hat, selbst was, eine Lösung zu basteln mit den paar Sachen, die halt zur Verfügung standen.
Ja, und ich hab natürlich auch die Problemanalyse total geteilt. Ne? Ich habe ja auch schon ewig in meiner Berliner Wohnung gewohnt und kannte niemanden drumherum. Im Gegenteil, ich bin ja in der Weltgeschichte rumgeflogen, irgendwie um Sozialunternehmer zusammenzubringen und hatte aber keine Ahnung von meiner Nachbarschaft und deren Problemen, geschweige denn in meinem Haus. Und das hat mich schon genauso, ich konnte das einfach super teilen und nachvollziehen und dachte mir so, ja, das ist eigentlich echt mal ein soziales Problem, was auch dich total betrifft und wo du Teil von bist. Und unsere, ja, wir haben da auch schon viel drüber gesprochen. Es gibt auch einen schönen Zeit-Magazin-Artikel, der das mal gut aufgedröselt hat. Also ich glaube, wir alle 6 Mitgründer kommen aus dem ländlichen Raum und sind nach Berlin gezogen. Von dem Andi. Und ich glaube, wir wissen alle, warum wir da weggegangen sind, weil es natürlich auch, wie gesagt, große Enge und Nachteile mit sich bringt. Aber wir haben alle, glaube ich, den Wunsch, dass wir die positiven Seiten dieser Dorfgemeinschaft zumindest teilweise in die anonyme Großstadt tragen können mit nebenan.de, ne? Und ohne unbedingt die negativen Seiten mitzunehmen. Das ist natürlich die Kunst. Und jetzt sind wir so an der Stelle, wo wir die ganzen großen Großstädte in Deutschland ziemlich gut durchgeackert haben und uns fragen, wie kommen wir eigentlich aufs Land? Und da sich auch wieder total spannende Fragestellungen ergeben, weil dieses romantisierte Bild des Dorfes, wo sich jeder kennt und alle top integriert sind und auch zum großen Teil nicht mehr aktuell ist. Also die Leute auf dem Land pendeln wahnsinnig viel. Das heißt, die sind oft nur noch zum Schlafen in ihrem Ort. Da gibt es auch wahnsinnig viel neugezogene Leute, die eben nicht so einfach reinkommen und ja eben schon sehr gut funktionierende Netzwerke, die nicht so einfach zu knacken sind für Menschen, die neu dazukommen. Und ich glaube, da können wir immer noch einen großen Mehrwert bieten, weil in den Modelldörfern, in denen wir es probiert haben, sind die Anmeldezahlen, die Themen und die Hilfsbereitschaft genau die gleiche. Es ist halt nur wahnsinnig viel teurer, weil du nicht diese Dichte an Menschen hast und dadurch die Wege länger werden und so. Das ist die gleiche Problemlage, die alle auf dem Land haben, sehen wir eben auch.
Was ich auch noch sehr interessant finde, ist dieser Aspekt zu sagen, gerade in einer bestimmten Zeit oder auch generell, wenn man an alles Digitale denkt, ist so die Möglichkeit, oh, man kann jeden Menschen auf der ganzen Welt erreichen und ganz starke so überall alles vernetzen. Aber diesen Fokus aufs Lokale gibt es sicherlich immer mehr, aber ist immer noch eher was Seltenes. Zu sagen, okay, wie können wir mit diesen digitalen Möglichkeiten eher lokale Communities zusammenbringen? Und persönliche Kontakte, vielleicht auch so eine persönliche Offline-Kontakte durch eine digitale Plattform zu stärken, zusammenbringen, könnte auch als Widerspruch erstmal irgendwie aufkommen, oder?
Sehen wir gar nicht als Widerspruch. Also klar, wenn du jetzt von den großen internationalen Plattformen her denkst, dann auf jeden Fall, weil die sind ja, also deren Logik ist ja quasi, wir wollen, dass du da möglichst viel Zeit auf unserer Plattform verbringst, damit wir möglichst viel über dich lernen und wir möglichst viel perfekt ausgesteuerte Werbesachen ausspielen können. Ja? Und das ist ja, das hat auch zu ganz vielen giftigen Entwicklungen geführt. Ja? Also ich meine, diese großen Social Media Plattformen, die wurden ja ursprünglich auch mal mit einem ganz hehren, edlen Ziel gegründet, ja? Einfach ein paar Leute auf dem Campus zu verbinden. Aber durch diesen wahnsinnigen Erfolg, den sie erfahren haben, haben die sich natürlich in eine extrem gefährliche und giftige Richtung entwickelt. Also dadurch, dass die Leute heute nur noch mit Pseudonymen da unterwegs sind und eben in ihren Filterblasen und Echokammern ihre Meinungen verstärkt bekommen und überhaupt nicht mehr anders denkenden Menschen begegnen, und das eben für die einzig wahre Realität betrachten, das ist sowas von demokratiezersetzend und zerfasert halt unsere Gesellschaft in diese immer kleineren rechthaberischen Blasen radikalisiert Leute sehr schnell und lässt sie vergessen, dass auf der anderen Seite der Leitung halt immer noch ein Mensch sitzt, mit dem sie wahrscheinlich wahnsinnig viel gemeinsam haben. Ja? Mein Punkt von vorne. Und da, ich meine, die großen Plattformen arbeiten da natürlich auch dran, weil sie langsam einsehen, dass sie müssen. Ne? Aber das hat auch wahnsinnig lange gedauert. Und wir sagen eben, wir wollen, also online, eine Online-Plattform ist kein Selbstzweck an und für sich, ja? Sondern nur das, was hinten bei rauskommt. Und online für offline ist für uns überhaupt kein Widerspruch, weil wir wollen die Menschen nicht noch mehr an den Bildschirm fesseln und ihnen Lebenszeit rauben, um irgendwie, dass unsere Engagementzahlen hochgehen, sondern die sollen nur so viel da reingucken müssen, wie es ihnen was bringt. Und hinter jeder Transaktion sollte im besten Fall eine Begegnung im echten Leben stehen. Ja, und wenn es nur ist, dass ich mir den Akkuschrauber ausleihe, dann muss ich rüber und mir den abholen. Und dann lerne ich dich zumindest punktuell kennen und dann sehe ich, dass du auch einen Hund hast und dann haben wir schon wieder was gemeinsam und so führt dann halt vielleicht doch das eine zum anderen. Und oft auch nicht, aber in zu einem gewissen Prozentsatz eben schon. Und dadurch bauen sich automatisch Beziehungen und Verbindungen im Viertel auf, die eben dann actionable werden. Ja, also alle fragen sich, wie können wir diese solidarischen Hilfsnetzwerke entstehen lassen? Und wir glauben eben nur durch Übung. Also du musst, wenn du mir mal 3 Eier geschenkt hast und dann das nächste Mal den Akkuschrauber, dann bringe ich dir den sogar zurück und er funktioniert noch. Ja? Dann bauen wir Vertrauen auf, wir schulden uns wieder Sachen und wir stehen in der Beziehung miteinander. Und dann grüßen wir uns, wenn wir uns sehen und dann sehe ich, dass du auch Kinder hast vielleicht und dann führt es eben eine zum anderen im besten Fall. Ne? Und auch nicht immer, aber eben zu einem gewissen Prozentsatz. Und das ist, sollte die andere Dynamik sein, was Social Media Plattformen ursprünglich mal vorhatten und gedacht haben. Und ja, ich glaube, die Leute sind auch wirklich zunehmend müde von einfach diesem puren Konsumieren und sich berieseln lassen. Man, gut, kann man jetzt, spricht wahrscheinlich auch vieles dagegen, ja, wenn man die junge, noch viel jüngere Generation anguckt, wie sie auf TikTok mit noch viel schnelleren Taktungen da viel mehr Material noch konsumieren. Und trotzdem bringen die ja schon auch dann einfach großartige Dinge auf die Straße, eben wie so Fridays for Future und Co., die eben nur durch ihre Netzwerk funktionieren. Ja. Und kommt, glaube ich, eine Generation, die unbequemere Fragen wieder stellt als unsere. Also ich glaube, meine Generation, eben was ich vorhin angesprochen habe, 83er Baujahr, wir waren einfach sehr in diesem Dauerkrise, ja, und schau, dass du irgendwie in diesem Wettbewerb bestehst, wir waren sehr apolitisch, also ich zumindest. Ich war auf nicht vielen Demos habe mich nicht viel für so größere Sachen eingesetzt, sondern habe mich dann in so eine, von der Denke auch wieder sehr neoliberal, irgendwie in so eine Unternehmertum-Rolle reingesteigert. Und ich will gar nicht sagen, dass das das beste Rezept ist, sondern das, was ich da sehe, eben dieses Kollaborative, auch wieder viel mehr politische Druck machen von der Straße her, ist großartig. War lange überfällig und ich und meine Generation haben es irgendwie nicht so ganz hinbekommen. Ehrlich gesagt, wir waren halt auf der Love Parade.
Ne? Gut, gleichzeitig höre ich da sehr stark raus, den eigenen Erfolg, was auch immer es bedeutet, ne, oder selbst einfach das in die Hand zu nehmen und einfach zu machen. Und genau das ist ja auch so ein bisschen, was ihr jetzt bei nebenan.de macht, indem ihr sagt, hey, gib den einzelnen Leuten die Möglichkeit und seid nicht um die Umstände davon abhängig.
Ja, absolut. Also ich meine, macht nebenan Druck auf die Politik? Ich glaube im Moment noch überhaupt nicht. Also im Gegenteil, ich glaube, man muss als Sozialunternehmer auch immer gut aufpassen, dass man die Politik nicht aus Verantwortungen entlässt, wo sie ganz klar die Verantwortung hat. Also das habe ich ganz viel gesehen so in Schwellenentwicklungsländern, wo Sozialunternehmer auch quasi grundlegende Dienstleistungen anbieten wie Elektrizität und Grundwasser und Bildung und so, ja, was einfach ganz klar in die Aufgabe des Staates gehört. Und da dürfen gerne Privatschulen, die staatlich gefördert sind und es besser hinkriegen, entstehen, aber die dürfen auf keinen Fall den Staat da aus der Pflicht kommen lassen. Weil zur Eröffnung kommt dann auf jeden Fall der Politiker und sieht gut aus. Also das, da müssen wir und muss der sozialunternehmerische Sektor schon auch immer gucken, dass wir nicht zu dienstleistungsorientiert und zu nett ist, sondern schon auch da die Politik einfach in die Verantwortung nehmen. Und gleichzeitig gebe ich dir vollkommen recht, also dieses Empowerment Element ist nach wie vor das, woran ich glaube. Und mit der nebenan.de Stiftung und in Verbindung mit der Plattform versuchen wir eigentlich genau das, ja, dass wir eine Plattform bieten, die es einfacher macht auf der einen Seite und gleichzeitig eben tolle Stories und Beispiele rausgreift und aufzeigt, ja, also sei es die einzelne Corona-Helferin, sei es das kleine Urban Gardening-Projekt, was da irgendwie kollektiv in der Straße entstanden ist oder so, und da versuchen wir dann einfach wirklich mit Videos und Geschichten eben Lust zu machen und es aufzuzeigen, wie es geht, mit Checklisten und Tipps und Tricks, und dann eigentlich die Leute so ein bisschen, ja, ihnen das Gefühl zu geben, hey, das kann ich eigentlich auch und warum mache ich das nicht gleich morgen? Und darauf basiert dann zum Beispiel auch so Aktionstage wie der Tag der Nachbarn. Wenn du dich da eben dreimal jetzt mitmachen verklickst, ja, dann kriegst du gleich eine wunderschöne Mitmachbox nach Hause, die auch Geld kostet, aber die dich dann auch so ein bisschen noch mal mehr in die Verantwortung nimmt. So, ich glaube, einige, die dieses Ding nach Hause bekommen, denken sich dann so, oh Mist, ey, jetzt muss ich das wirklich machen, ja? Weil die ist eigentlich viel zu schön, um die wegzuschmeißen. Verdammt, das habe ich mir da ans Bein gebunden. Aber so dieses Engagement anbahnen und dann ab einem gewissen Punkt auch ein bisschen verhaften und komm, jetzt zieh's durch und mach's zu Ende und es wird sich lohnen. Und dann auch wieder den Feedback-Loop eben zu schaffen, wie glücklich dann die Leute sind, wenn sie es eben gemacht haben und wie rewarding das auch ist. Also ich meine, ein Nachbarschaftsfest zu organisieren und zu schmeißen, macht, glaube ich, 10-mal glücklicher als super teure Adidas-Schuhe zu kaufen. Auch Nike. Aber also dieses Konsumieren macht halt nur sehr punktuell und sehr kurzfristig glücklich. Das zeigen auch alle Studien. Und die großen Consumer Brands schaffen es wahnsinnig, mit wahnsinnig viel Aufwand, uns da immer wieder neu in die Falle rennen zu lassen. Und auch da wieder, wenn wir nur einen Bruchteil dieser Marketing Power hätten und in die Engagementbewerbung investieren würden, dann würden die Leute, genau, einfach echt wieder realisieren, dass es so viel mehr gibt, wenn ich gebe. Und das ist schon, das sind auch, um an den Anfang zurückzukommen, so die Fragen, die ich mir öfter stelle, das ist ja genau diese Frage vom Anfang, ja, also wie schaffen wir es da, dieses Feuer, also die Leute das erstmal erfahren zu lassen und dann da Lust auf mehr zu wecken. Und also man kann halten von ihnen, was man will, aber die großen alten Institutionen wie die Wohlfahrt, wie die Kirchen, wie die ganzen Vereine und Verbände und Verbünde, die haben das in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten schon echt gut hinbekommen. Ja? Die sind aber extrem in der Krise. Und das Neue, was so in der breiten Masse entsteht, sind dann eben diese riesigen Social-Media-Plattformen, die uns aber nur zu Couch-Potato-Consumers macht. Und im Gegenteil, eigentlich auch noch das hässlichste, also an die hässlichsten Urinstinkte von uns appelliert und da die negativen Gefühle weckt, ja, also Neid, Hass, Gier und so weiter. Das sind ja die Mechanismen, mit denen diese Aufmerksamkeitsindustriemaschinen funktionieren, und denen müssen wir einfach wieder wirklich einfach einen Gegenentwurf hinstellen und an alternative Möglichkeiten aufzeigen. Das ist, dass man genauso Social Media und Internet und digitale Medien einsetzen kann, um konstruktiv, produktiv, freudvoll mit seinen Nachbarinnen Sachen auf die Straße stellen kann. So, das ist so ein bisschen der Versuch, den wir da wagen mit Nebenan.
Ja, bin total bei dir bei den ganzen Sachen, die du gesagt hast. Und was ich auch gut finde, was du davor nochmal erwähnt hattest, dass es auch vielleicht auch im Kontrast zu vielen anderen Social Media Plattformen euch nicht darum geht, dass es alles zentral auf die Plattform ist, sondern das ist so ein bisschen Mittel zum Zweck. Und das eigentlich wirklich Wichtige spielt sich nicht auf der Plattform ab. Es geht nicht darum, möglichst viele Leute auf die Plattform zu bringen, die dann möglichst lange dort verbringen, viel Zeit verbringen sollen, sondern zu gucken, okay, wie kann man dort Menschen zusammenbringen, wie kann man dort etwas unterstützen, was dann im realen Leben offline und persönlich stattfindet.
Absolut. Und das macht das Ganze natürlich sehr viel schwer zu finanzieren. Ne? Also dafür dann, ich meine, wenn man da neue Wege gehen will, muss man einfach auch immer neue Wege in der im Businessmodell, im Finanzierungsmodell gehen, weil die großen Plattformen natürlich genau darauf programmiert sind. Aber auch da, ich habe wirklich eine große Hoffnung, dass auch sogar Corona da was bewegt hat, dass die Leute einfach verstehen, okay, jetzt wo ich noch viel mehr zu Hause bin und viel mehr in meinem Viertel abhänge oder in meinem Dorf, ist es mir umso wichtiger, dass es hier auch Gewerbetreibende gibt, ja, dass es hier Gastronomen gibt, dass es hier, und wenn es nur der Steueranwalt ist, der da irgendwie sitzt und arbeitet, oder es ist ein Buchhandel gibt, wo ich eben noch ein bisschen drin rumblättern kann, eine schöne Beratung kriegt und so. Und dass die Leute auch immer mehr wieder realisieren, dass es eben schon einen großen Unterschied macht, wo sie ihr Geld lassen, wie sie konsumieren, was sie konsumieren. Und das gilt für unsere Online-Aufmerksamkeit genauso wie für unseren Einkauf.
Michael, ich habe den Eindruck, dass das ein ganz guter Punkt ist, um so zum Ende zu bringen. Also wirklich rund. Und wenn man jetzt mehr über dich erfahren möchte, was du so machst, auch gerade vielleicht in Verbindung treten möchte oder auch auf dem aktuellen Stand bleiben möchte, was nebenan.de, was ihr so macht, was so die beste Anlaufstelle?
Genau, also meldet euch natürlich bei nebenan.de an, ja, und schaut in eins unserer 8000 Netzwerke. Es ist eben nämlich nicht eine Plattform, sondern es sind 8000 lokale Netzwerke. Und verortet euch da, findet eure Heimat und bringt euch ein. Ja. Wenn ihr Fragen an mich habt, michael@nebenan.de, da findet ihr mich immer oder auch auf LinkedIn. Und die Nebenan.de Stiftung hat auch einen super Newsletter, wo wir immer wieder über Fördermöglichkeiten und lokale Projekte hinweisen. Das sind so die drei Tipps, die ich habe.
Gut, Michael, also dann vielleicht nochmal nebenan.de als Haupt-Call to Action. Ansonsten Michael Vollmann, auch bei LinkedIn zum Beispiel. Also Michael, vielen, vielen Dank für den Einblick.
Danke dir, Simon, fürs Interesse.
Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.